ARD.
SWR 2 Feature. Kein Freund, kein Helfer. Protokoll einer japanischen Entführung. Feature von Malte Jaspersen und Yuki Kowalski.
In 2 Monaten 7 Millionen Yen. Wir haben alle Schulden zurückbezahlt. Als die Journalisten das Eröffnungsplädoyer im Prozess hörten, waren sie schockiert. Unser Anwalt hatte uns gesagt, die Polizei zu verklagen ist eine Riesensache. Machen Sie sich auf was gefasst und werfen Sie nicht zwischendurch das
Handtuch.
Und wir sagten, wenn schon, denn schon. Man findet uns auch im Internet. Der Vater von H. fragte mich, was haben Sie eigentlich für einen Beruf, dass Sie so genaue Notizen machen? Ich bin nur ein Friseur, sagte ich. Wenn es erlaubt wäre, würde ich sie umbringen. Mein Name ist Mitsuo Sudo. Ich habe einen Friseurladen. Unser Sohn Masakazu hat in Tochigi-ken beim Autohersteller Nissan gearbeitet und dort im Firmenwohnheim gewohnt. Das letzte Mal haben wir ihn Anfang September gesehen. Danach ist er nicht mehr nach Hause gekommen.
Der 19-jährige Masakazu war seit einem halben Jahr bei Nissan. Er montierte Zylinderköpfe. Masakazu war zufrieden mit seiner Stelle. Schon auf der Schule hatte er davon geträumt, später in dieser Firma zu arbeiten. Am 29. September wendete sich ein gleichaltriger Kollege mit einer Bitte an ihn. Wir nennen diesen Kollegen U.
U erzählte unserem Sohn, dass ein Freund von ihm dringend Geld brauche, weil er einen Autounfall verursacht habe. Der Freund hänge in der Klemme, weil der Unfallgegner von der Mafia sei, ein Yakuza. Er müsse schnellstens die Reparaturkosten bezahlen.
Masakazu hob seine Ersparnisse von der Bank ab, aber das genügte nicht. Er rief seine Eltern an und bat sie um 50.000 Yen, etwa 1.000 Mark.
Anfang Oktober bekamen wir von der Firma eine Benachrichtigung, dass unser Sohn seit mehreren Tagen unentschuldigt fehlt. Wir sind daraufhin zu seinem Wohnheim gefahren und haben uns dort umgesehen, aber er war nicht da. Schließlich haben wir ihn auf seinem Handy erreicht. Er sagte, er sei gerade bei einem Arbeitskollegen. Ich ließ mir diesen Kollegen geben. Es war der gleiche U, der sich das Geld geliehen hatte. Der erzählte mir, er habe sich leicht verletzt und unser Sohn leiste ihm Gesellschaft. Wir haben dann auf unseren Jungen eingeredet, er solle unbedingt wieder zur Arbeit gehen. Das wollte er auch tun. So sind wir dann beruhigt nach Hause gefahren. Danach ist er tatsächlich 4 Tage lang in die Firma gegangen.
Die Kollegen sind überrascht. Masakazu, der sich eigentlich lange Haare wachsen lassen wollte, taucht plötzlich mit völlig verändertem Äußeren auf. Er trägt eine Glatze. Seine Augenbrauen sind abrasiert.
Nach kurzer Zeit rief unser Sohn wieder an. Er sagte, es ginge ihm nicht so gut, deswegen könne er nicht zur Arbeit gehen. Es sei aber nichts Schlimmes, er wolle sich aber sicherheitshalber in einem Krankenhaus untersuchen lassen.
Die Eltern sind besorgt und rufen noch einmal bei seinem Arbeitskollegen U an. Vielleicht weiß der Genaueres. Am Apparat ist aber nicht U, sondern dessen Mutter. Sie sagt, U sei leider gerade nicht zu sprechen, weil er in seinem Zimmer schlafe. Masakazus Eltern beschließen sofort, ins Krankenhaus zu fahren. Unterwegs klingelt das Handy des Vaters. Es meldet sich U, der gerade noch geschlafen hatte. U sagt, dass er nichts mehr mit Masakazu zu tun habe. Außerdem könne er sowieso nicht helfen, weil er, U, nämlich im Moment gerade mit einer Freundin in Nordjapan Urlaub mache. Dann legt er auf. Im Krankenhaus angekommen, suchen die Eltern ihren Sohn, doch vergeblich. Masakazu ist nicht dort. Niemand weiß etwas.
Ein paar Tage später rief Masakazu wieder bei uns an. Er erzählte, dass er jetzt mit einer Frau zusammengezogen sei. Die Adresse wollte er aber noch nicht sagen, erst wenn sich alles etwas beruhigt habe. Er arbeite übrigens auch nicht mehr bei Nissan, sondern in einer Bar. Dann sagte er, dass er dringend Geld brauche, weil er gerade knapp sei. Wir sollten ihm etwas überweisen, egal welche Summe. Wir schickten ihm 20.000 Yen, etwa 400 Mark.
Die Eltern konnten sich auf das seltsame Verhalten ihres Sohnes keinen Reim machen. Sie verstanden nicht, warum er so schnell die Arbeit aufgab, die er sich immer gewünscht hatte. Außerdem hatte er seit der Mittelschule eine feste Freundin, die nun auch plötzlich abgemeldet schien. Beunruhigt begann Masakazus Vater, Notizen über die Ereignisse anzulegen.
Drei Tage danach, am 17. Oktober, hat unser Sohn wieder angerufen. Zufällig sah ich auf unserem Telefondisplay die Nummer des Anrufers. Aber das war nicht die Nummer von unserem Sohn, sondern eine völlig unbekannte. Ich fand das merkwürdig und notierte sie mir. Gleich nach dem Ende des Gesprächs rief ich zurück. Da ging aber jemand ganz anderes ans Telefon. Der Mann stellte sich unter dem falschen Namen Saito vor und sagte, er sei ein Schulfreund unseres Sohnes. Masakazu sei gerade aus dem Haus gegangen, er wisse aber nicht wohin.
Dieser Mann ist in Wirklichkeit der 19-jährige H. H.'s Vater arbeitet als Polizeibeamter. Die Eltern sind verwirrt und machen sich immer mehr Sorgen.
Nissan hatte unseren Sohn nach seinem ersten unentschuldigten Fehlen zur Rede gestellt. Dabei hat unser Sohn auch von U erzählt und dass er U für dessen Freund Geld geliehen hatte. Die Vorgesetzten befragten daraufhin auch U. Die Geschichten von U und unserem Sohn widersprachen sich aber. Man war der Ansicht, unser Sohn lüge. Seine Glatze und die abrasierten Augenbrauen. Man traute ihm nicht.
Nach japanischem Recht ist der 19-jährige Masakazu noch nicht volljährig. Deswegen bittet Nissan die Eltern um ein Gespräch. Der Junge fehle schon wieder unentschuldigt und es gebe da gewisse zusätzliche Probleme. Da der Vater keine Zeit hat, fährt die Mutter am 18. Oktober allein in die Firma. Dort stellt man ihr einen Kollegen ihres Sohnes vor. Dieser erzählt der Mutter, dass er Masakatsu vor kurzem 1 Million Yen, rund 20.000 Mark, geliehen habe. Der Kollege hatte nicht so viel Geld gehabt und sich die Summe selber erst bei verschiedenen Kredithaien zusammenborgen müssen. Die Mutter ist schockiert. Niemand weiß, wo Masakatsu sich gerade befindet. Die Nissan-Vorgesetzten und Masakatsus Mutter beschließen, zur Polizei zu gehen. Gemeinsam fahren sie zum Polizeirevier Ishibashi und erstatten eine Vermisstenanzeige.
Am nächsten Tag ging ich noch einmal zur Firma. Dort sprach ich mit einem Vorgesetzten. Er legte mir nahe, die Schulden zu begleichen, die mein Sohn bei seinem Kollegen gemacht hatte. Der mache sich nämlich inzwischen Sorgen. Wenn er das Geld nicht rechtzeitig zurückbezahle, müsse er extrem hohe Zinsen an die Kredithaie zahlen.
Der Vater versprach, den Betrag zu erstatten. Um so viel Geld überhaupt aufbringen zu können, musste er seine Lebensversicherung kündigen. Als er dann den Kollegen traf, um die Schulden zu begleichen, hörte er zum ersten Mal, wie dessen Begegnung mit Masakatsu verlaufen war. Masakatsu war zusammen mit 2 anderen Männern aufgetaucht. Er erzählte, dass er einen Autounfall gehabt hätte und habe ihn dann auf Knien um das Geld gebeten. Als der Kollege Masakatsu den Geldumschlag geben wollte, nahm ihm einer der Männer den Umschlag aus der Hand. Masakatsu musste nur den Schuldschein unterschreiben.
Zusammen mit meiner Frau bin ich noch einmal auf das Polizeirevier gegangen. Denn es sah so aus, als ob sich unser Sohn von mehreren Leuten große Summen an Geld geliehen hatte und dann verschwunden war. Ich will jetzt unseren Sohn nicht loben, aber Tatsache ist, und das haben wir auch in der Firma gesagt, dass unser Sohn nicht der Typ ist, der so etwas macht und dass er etwas faul sein müsse. Normalerweise kam Masakatsu mit ganz wenig Taschengeld aus. Außerdem hatten ihn merkwürdige Männer begleitet, als er sich Geld lieh. Man sagte uns auf der Polizei, wahrscheinlich hat ihr Sohn angefangen rumzuprassen und leiht sich nun von allen möglichen Leuten Geld. Das ist aber keine Straftat. Und solange keine Straftat vorliegt, werden wir nicht tätig.
Die Eltern merkten, dass sie mit ihren Befürchtungen bei der Polizei auf taube Ohren stießen.
Die Beamten meinten, dass sich unser Sohn eine so hohe Summe ausgeliehen habe, könnte ja auch daran liegen, dass er angefangen habe, Drogen zu nehmen oder vielleicht sogar Deale.
Drogenmissbrauch gilt in Japan als schweres Verbrechen, das mit hohen Strafen geahndet wird. Die Eltern griffen nach dem Strohhalm und baten die Polizisten, die Vermisstenanzeige zurückzunehmen und eine Fahndung wegen eines möglichen Drogendeliktes einzuleiten, um so ihren Sohn zu finden. Doch die Polizei lehnte ab. Eine Vermisstenanzeige ist erst dann erledigt, wenn der Vermisste persönlich auf der Wache erscheint. Das Ganze in eine Drogenfahndung umzudrehen sei ebenfalls unmöglich. Die Eltern schilderten den Anruf ihres Sohnes von dem fremden Handy und gaben den Beamten die Nummer. Die Nummer des Polizistensohnes H. Doch auch das bewegte nichts.
Uns wurde geantwortet, bisher liege ja keine Straftat vor. Deswegen werde man nichts unternehmen. Was wir auch sagten, wir bekamen immer die gleiche Antwort.
Am gleichen Tag hatte noch ein anderer Mann die Polizei aufgesucht. Es war ein Mitarbeiter von Nissan, bei dem sich Masakatsu ebenfalls Geld geliehen hatte. Dieser Mitarbeiter beschwerte sich bei der Polizei. Ein Mann, der Masakatsu begleitet hatte, belästige und bedrohe ihn seitdem ständig per Telefon. Als Beweis gab er den Beamten die Telefonnummer des Anrufers. Dieser Anrufer war Polizistensohn H. Die Polizei forschte nach und stellte fest, dass H. ein erhebliches Vorstrafenregister aufzuweisen hatte. Körperverletzung, Raub, Erpressung. Dann legten die Beamten dem Nissan-Mitarbeiter ein Foto von H. vor und fragten, ob es dieser Mann sei, der ihn belästige. Der Mitarbeiter konnte sich nicht festlegen und antwortete, dass der Mann auf dem Foto ihm ähnlich sehe. Daraufhin stellte die Polizei die Ermittlungen ein. Der Grund? Schließlich habe der Mitarbeiter den Mann nicht hundertprozentig identifizieren können. Wieder ruft Masakazu bei seinen Eltern an und bittet sie um Geld. Während der Sohn spricht, hört der Vater im Hintergrund ein merkwürdiges Lachen. Für die Eltern wird immer klarer, dass Masakazu festgehalten und erpresst wird. Erneut machen sie sich auf zur Polizei.
Von hier aus dauert es mit dem Auto 2 Stunden bis zum Polizeirevier. Die Beamten wurden ziemlich grob. Lassen Sie uns mit Ihren Hirngespinsten in Ruhe. Ihr Sohn ist 19 Jahre alt. Wenn er wirkliche Probleme hat, dann kann er doch mit dem Handy um Hilfe rufen oder fliehen.
Von der Beschwerde des Nissan-Mitarbeiters, den Vorstrafen des Polizistensohnes H. und dem Identifizierungsversuch, der kein eindeutiges Ergebnis gebracht hatte, hören Sie kein Wort.
Unser Sohn wurde bedroht, festgehalten. Er konnte nicht mehr zur Arbeit gehen und auch nicht in sein Zimmer zurück. Diese Leute haben unserem Sohn Geld abgepresst. Wir haben unser gesammeltes Material angesehen und daraus geschlossen, dass die Männer, die unseren Sohn festhalten, aus Utsunomiya sein müssen, einer Stadt hier in der Nähe. Und vermutlich hielten sie sich auch dort auf.
Die Geschichte vom Autounfall, die U anfangs auftischt, ist reines Theater, um den gutgläubigen Masakazu auszunehmen. Polizistensohn H. und ein dritter, 19-Jähriger, M., posieren als Gangster, um die Situation bedrohlicher erscheinen zu lassen. Zuerst nötigen sie Masakazu, zu einem Kredit heilzugehen. Dem kommt die Sache nicht geheuer vor und er verweigert einen Kredit. Nun muss Masakazu seine Ersparnisse abheben. Weil das den Tätern nicht reicht, zwingen sie ihn, bei 2 anderen Kreditfirmen Geld aufzunehmen. Auch das genügt nicht. Masakazu muss nun seine eigenen Freunde und Kollegen anbetteln. Die Täter spielen ihre Gangsterrollen überzeugend. Sie bedrohen alle Leute, aus denen sie Geld herausholen. Masakazu hat fürchterliche Angst, dass seiner Familie oder seinen Freunden etwas geschehen könnte. Er kann nichts als schweigen und tun, was von ihm verlangt wird. In 5 Tagen pressen die 3 dem 19-jährigen Masakazu umgerechnet 16.000 Mark ab.
Auf der Polizei hörten wir immer nur das Gleiche. Das sei ein typischer Fall von Abhauen, aber keine Straftat. Man werde nichts unternehmen. Wir hatten erwartet, dass die Polizei die Bürger beschützt und uns darauf verlassen. Deswegen sind wir immer wieder dorthin gegangen. Schließlich sind wir aber zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns nicht auf die Polizei verlassen können, dass sie uns nicht hilft.
Inzwischen riefen immer mehr Leute bei den Sudos an.
Sie sagten, dass sie unserem Sohn Geld geliehen hätten. Das wollten sie jetzt gerne zurückhaben, aber sie könnten ihn nirgends erreichen. Ich habe geantwortet, dass ich alles zurückerstatte. Sie sollten mir nur schildern, unter welchen Umständen unser Sohn das Geld geliehen habe. Überall war es ähnlich abgelaufen. Er war immer mit den gleichen Männern aufgetaucht. Das Geld nahm nicht er, sondern einer der anderen in Empfang. Unser Sohn musste nur den Schuldschein unterschreiben.
Die Eltern überlegen verzweifelt, wie sie Masakazu noch helfen können. Als erstes rufen sie seine Freunde an und bitten, ihm auf keinen Fall Geld zu leihen. Dann gehen sie zu einer Kreditfirma. Auch dort bitten sie, ihrem Sohn keinesfalls einen Kredit zu geben. Die Antwort ist wenig hilfreich. Eine solche Bitte könne leider nur der Betreffende selber stellen. Masakazu bleibt verschwunden. Am 26. Oktober, knapp 3 Wochen, nachdem man ihn im Werk das letzte Mal gesehen hat, kündigt Nissan ihn. Er hat keine Urlaubstage mehr, mit denen er seine Fehlzeiten ausgleichen könnte.
Am 27. Oktober rief ein alter Schulfreund von Masakazu an. Unser Sohn wollte an diesem Tag bei ihm vorbeikommen, um 310.000 Yen zurückzuzahlen. Wir sind sofort zu ihm gefahren. Als der Freund mich sah, erschrak er. Er hatte nämlich versprechen müssen, uns keinesfalls zu benachrichtigen. Die drei Männer, mit denen unser Junge zusammen war, hatten sich als Yakuza ausgegeben und waren extrem einschüchternd aufgetreten. Wenn sie etwas von uns erfahren würden, würden sie vielleicht fürchterlich sauer werden und sich an dem Schulfreund rächen. Er befürchtete schlimme Folgen und bat mich, auf keinen Fall unseren Sohn zu befreien.
Notgedrungen versprachen die Eltern, nichts zu unternehmen, um dem Schulfreund keine Probleme zu bereiten. Sie versteckten sich in der Nähe des Hauses, um aber wenigstens die Autonummer der Männer notieren zu können.
Wir haben ab 3 Uhr nachmittags im Regen gewartet. Gekommen sind sie aber erst um 9 Uhr abends.
Im Auto saßen 3 Leute. Masakazu und U stiegen aus. Masakazus Arm war verbunden. Er war seinen Eltern zum Greifen nahe, doch das Versprechen band ihnen die Hände. Die Jungen gingen in die Wohnung des Freundes. Er habe sich beim Kochen verbrannt, erklärte Masakazu seinen Verband. Heute könne er leider nur einen kleinen Teil des geliehenen Geldes zurückzahlen. Er komme aber bald wieder, um den Rest der Schuld zu begleichen.
Wir konnten die Autonummer nicht richtig entziffern und baten den Freund, sie beim nächsten Mal zu notieren. Dann haben wir uns noch einmal an Nissan gewendet. Wir haben ihnen gesagt, dass unser Sohn zwar nicht mehr zur Arbeit geht, aber immer noch Kontakt mit U habe und sie gebeten, U zur Rede zu stellen.
Gleichzeitig stellt sich heraus, dass Masakazu sich noch von 2 weiteren Arbeitskollegen Geld geliehen hatte. Nissan fordert U und dessen Mutter zu einem Gespräch auf. U weiß von nichts.
Kurz danach haben ehemalige Mitschüler unseren Sohn gesehen. Wir hörten, dass er Verletzungen von Schlägen im Gesicht hatte. Da war uns klar, wenn wir versuchen, diese Leute direkt zu erreichen, werden sie sich sofort an unserem Sohn rächen. Wir konnten nichts mehr unternehmen.
Am 2. November tauchte Masakazu wieder bei seinem Schulfreund auf. Sein Gesicht wie seine neue Verletzung auf. Wieder konnte er die Summe nicht zurückgeben und vertröstete seinen Freund. Dann verschwand er wieder. Der Schulfreund rief die Eltern an. Die sind alarmiert, wenden sich an die Polizei, schildern, dass ihr Sohn verletzt ist und nennen die Autonummer. Reaktion der Beamten: Warum läuft der Junge denn nicht weg? Wenn er bis jetzt noch nicht geflohen ist, steckt er mit denen unter einer Decke. Allerdings teilen sie dem Vater immerhin mit, wem das Auto gehört. Es ist der 3. im Bunde, der 19-jährige M.
Durch die Autonummer hatten wir auch M's Adresse. Zufällig kannte ich jemanden in seiner Nachbarschaft, auch ein Friseur. Dessen Sohn war mit M in einer Klasse gewesen. Ich hörte, dass M nicht gerade den besten Umgang hat. Motorradgangs, Yakuza, mit denen hänge er rum. Damit waren jegliche Zweifel beseitigt.
2 der Verdächtigen, U und M, kennen die Sodos nun mit Namen und Adresse. Da sie aber deren Eltern aus Angst um ihren Sohn nicht direkt anzusprechen wagen und die Polizei sich völlig desinteressiert zeigt, sind sie ratlos. Schließlich wenden sie sich an einen Rechtsanwalt.
Die Polizei hört nicht richtig zu, was die Bürger sagen. Es kommen so viele Anfragen, dass man sich auf die Taktik versteift, die Leute nach Hause zu schicken und die Sachen kleinzureden, außer es liegt offensichtlich ein Verbrechen vor. Man sieht es so, wie wenn bei einem Streit von Eheleuten ein Anruf kommt: Hilfe, ich werde umgebracht. Dann sagt die Polizei: In einer Ehe kann es schon mal passieren, dass mit einem Messer rumgefuchtelt wird. Regelt das mal untereinander.
Yoshio Onose ist der Rechtsanwalt der Familie Sudo.
Masakazu hat nach der Vermisstenanzeige seiner Eltern einmal bei der Polizei angerufen und gesagt, ich bin kein Ausreißer, nehmen Sie die Anzeige zurück. Es war offensichtlich, dass er dazu gezwungen worden war. Doch bei der Polizei setzte sich das Vorurteil fest, dass er sich einfach amüsiert und mit den Tätern zusammenhängt. Mag ja sein, dass er verletzt ist, aber die haben sich dann eben gestritten.
Am 21. November, inzwischen ist Masakazu 6 Wochen verschwunden, ruft der Junge wieder bei seinen Eltern an. Er sei gerade in Nordjapan und brauche dringend 300.000 Yen, etwa 6.000 Mark, weil er Schulden begleichen müsse. Die Eltern sagen, wir geben es dir, aber nur persönlich. Der Sohn sagt, das sei unmöglich, sie müssten es überweisen. Die Sudos, die selbst kein Erspartes mehr haben, müssen eine weitere Lebensversicherung und andere Verträge kündigen. Schließlich überweisen sie ihm 200.000 Yen auf sein Konto. Am nächsten Tag meldet er sich wieder und schreit verzweifelt, wo der Rest bleibe. Wieder schickt die Mutter etwas Geld. Dann gehen die Eltern zur Bank. Sie bitten, nachprüfen zu lassen, wo ihr Sohn das Geld abhebt.
Tokio no Stände. Man stellte fest, dass das Geld nicht in Nordjapan, sondern in Tokio abgehoben worden war. Die Bank benachrichtigte uns, dass eine Überwachungskamera unseren Sohn aufgenommen habe. Hinter ihm standen 4 Männer.
Inzwischen hatte sich noch ein 16-jähriger Schüler dem Trio angeschlossen.
Auf dem Video war eindeutig zu erkennen, dass unser Sohn Verbrennungen im Gesicht hatte, die er unter einer Kapuze versteckte. Wir baten die Bank, uns das Video zu zeigen, aber man sagte uns, wir sollten uns damit an die Polizei wenden.
Masakazus Mutter rief auf der Polizeiwache an und berichtete von den Brandverletzungen ihres Sohnes. Die Polizei sagte, sie könne das Video nur anfordern, wenn ein richterlicher Beschluss vorliege. Den gäbe es aber nicht. Deswegen sehe man sich leider außerstande, etwas zu unternehmen. Wenn aber die Eltern der anderen Beteiligten zum Beispiel ihr Auto als gestohlen meldeten, könne man das eventuell als Straftat ansehen und dann sehe die Sache unter Umständen anders aus. Die Lage wird immer verworrener. Ein anderer Kollege von Nissan meldet sich, er möchte gerne sein Geld zurückhaben, umgerechnet 40.000 Mark. Dann kommt ein neuer Anruf von Masakazu. Er sagt, er wolle wieder nach Hause, müsse aber vorher noch jemanden etwas zurückzahlen. Die Eltern sollen ihm 150.000 Yen überweisen. Diesmal schlagen sie ihm die Bitte ab. Doch Masakazu ruft immer wieder an und lässt nicht locker. Was anfangs noch klar verständlich war, ist zum Schluss nur noch Gestammel. Geld, schickt Geld. Dann wird aufgelegt. Der verzweifelte Vater hat keine Versicherung mehr, die er noch kündigen könnte. Deswegen geht er zu einem Kredithai und organisiert eine große Summe.
Wir haben 2 Tage lang überlegt, was wir jetzt am besten tun sollten. Wir dachten, wenn er jetzt sogar Verbrennungen im Gesicht hat, dann ist die Situation zu gefährlich. Deswegen blieb uns jetzt nichts anderes mehr, als mit den Eltern der Täter Kontakt aufzunehmen und sie zu bitten, gemeinsam mit uns zur Polizei zu gehen. Obwohl wir genau das nicht machen wollten, um unseren Sohn nicht zu gefährden.
Am 30. November treffen sie sich mit den Eltern von M und U.
Wir haben 4 Stunden mit ihnen geredet, unsere Notizen gezeigt und die Situation erklärt. Dann haben wir gefragt, es gibt noch einen 3. Beteiligten, aber wir kennen seinen Namen nicht. Haben Sie eine Idee, wer das sein könnte? Die Eltern antworteten, es gebe da den Polizisten Sohn H. Manchmal hole der ihre Söhne ab. In der Mittelschule hatte H. einmal 1 Million Yen erpresst, etwa 20.000 Mark. Sein Vater hatte das Opfer gebeten, keine Anzeige zu erstatten, damit er als Polizeibeamter beruflich keine Nachteile habe. Sie haben dann die Sache außergerichtlich geregelt. H. hat aber immer weiter erpresst, wurde festgenommen und saß in einem Erziehungsheim. Vielleicht ist es der.
Man beschließt, zusammen zur Polizei zu gehen.
Auf der Polizeiwache standen wir wie üblich auf dem Gang. Nur die ersten beiden Male waren wir in einem Büro. Danach wurden wir immer auf dem Gang abgefertigt. Der Polizeibeamte raunzte uns an. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was sollen die ganzen Leute hier? Zusammen mit den anderen Eltern schilderten wir die Situation. Als wir mitten im Gespräch mit dem Kripo-Beamten waren, kam ein Anruf auf mein Handy. Ich sah, dass der Anruf von unserem Sohn war. Er sagte, ich bitte dich, kannst du nicht noch etwas mehr Geld beschaffen? Ich sagte, wir haben gerade nicht so viel. Jetzt warte noch ein bisschen. Hier ist gerade ein Freund von mir. Sprich mal mit dem. Dann habe ich das Handy dem Polizisten gegeben und gesagt, entschuldigen Sie bitte, aber könnten Sie mal mit unserem Sohn sprechen und sich als Freund ausgeben? Der Polizist nahm das Handy und sagte, wo steckst du gerade? Komm sofort zurück. Was, wer ich bin? Hier ist Ishibashi, hier ist die Polizei. Kaum hatte er das gesagt, brach die Verbindung ab.
Immerhin begreift die Polizei nun, dass sich vielleicht doch etwas mehr hinter dem Fall des vermeintlichen Ausreißers verbirgt. Sie lässt nach M's Auto fahnden. Am nächsten Tag geht Masakatsus Vater mit Fotos der Täter zu Nissan und zeigt sie den Leuten, die seinem Sohn Geld geliehen hatten. Alle identifizieren ohne Umschweife M, U und H. Voller Sorge rufen die Eltern immer wieder ihren Sohn auf seinem Handy an. Doch der Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Mittlerweile sind 2 Monate seit Masakatsus erstem Anruf vergangen. Wieder meldet sich ein Bekannter, der Masakatsu Geld geliehen hatte. In letzter Hoffnung sucht Mitsuo Sudo am 3. Dezember den Polizeibeamten H. auf, den Vater des vermutlich dritten Täters.
Ich fragte ihn, wo denn sein Sohn sei. Er antwortete, als er hörte, dass sie kommen, ist er plötzlich verschwunden. Er las meine Aufzeichnungen. Dann sagte er, wenn mein Sohn da beteiligt sein sollte, dann wäre die Sache ziemlich entsetzlich. Mein Sohn ist nämlich ein fürchterlicher Kerl. Im letzten Jahr wollte ich ihm schon mal den Hals umdrehen. Unser Sohn wurde in der Präfektur Tochigi in Hanagung, etwas östlich von Utsunomiya, gefunden. Die Polizei rief uns am 5. Dezember nach 16 Uhr an, weil wir unseren Sohn identifizieren sollten. Wir sind sofort nach Tokio zum Polizeipräsidium gefahren. Aber die Leiche haben sie uns erst am nächsten Morgen gegen 3 Uhr gezeigt. Zuerst haben wir ihn nicht wiedererkannt. Als ich das Gesicht sah, dachte ich, die Nase kommt mir bekannt vor. Das ist meine Nase. Also muss es mein Sohn sein.
Zwei Monate befand sich Masakatsu in den Händen der Jugendlichen. Sie zwangen ihn nicht nur, sich immer mehr Geld zu leihen, sie folterten ihn auch. Sie pressten Unmengen von Pizza in ihn hinein. Sie übergossen ihn mit kochend heißem Wasser. Sie verprügelten ihn mit Schuhanziehern aus Plastik, bis sie zerbrachen. Sie verletzten ihn mit Insektenspray, das sie anzündeten und als Flammenwerfer benutzten. Die Brandwunden eiterten und die Haut blätterte von seinem Körper ab. Im Prozess antwortete einer der Täter auf die Frage, was er bei Masakatsus Leiden empfunden habe. Nichts. Es war lustig. In den 2 Monaten seines Martyriums hatten die Sudos insgesamt 16 Mal auf 4 verschiedenen Polizeistationen vergeblich um Hilfe gebeten.
Mitte Dezember sind wir das erste Mal zu der Stelle gefahren, wo unser Sohn gefunden wurde, um für ihn zu beten. Wir gehen jetzt regelmäßig dorthin. Wir denken schon, warum bist du nicht weggelaufen, bevor es so schlimm wurde?
Durch die Fehlreaktion des Kripo-Beamten waren Masakatsus Entführer gewarnt worden. Am 2. Dezember fuhren sie mit ihrem Opfer in einen Wald nördlich von Tokio. Masakatsu musste sich ausziehen. Man legte ihm eine Krawatte um den Hals und zog zu. Masakatsu versuchte sich zu wehren, spuckte Blut. Nach 3 Minuten war es vorbei. Die Jugendlichen warfen ihn in ein Loch, schütteten Zement auf ihn, legten Bretter darüber und deckten alles mit Erde und Blättern ab. Zum Schluss zerstörten sie ihr Auto. Nach der Tat schworen sich die Jugendlichen gegenseitig nichts zu verraten, um nicht, wie sie es nannten, ihre besten Jahre im Knast zu verbringen. Doch der 16-Jährige hielt die psychische Belastung nicht lange aus. 2 Tage später gestand er seinen Eltern die Tat. Kurz darauf wurden auch U, M und H festgenommen.
Vor Beginn des Prozesses verglichen wir mit unserem Anwalt unsere Unterlagen und die Stellungnahme der Polizei. Und da gab es zu viele augenfällige Unterschiede. Die Polizei sagte bezüglich des ersten Besuchs auf der Wache, ich wäre mit meiner Frau erschienen. Ich war aber gar nicht dort, sondern ein Vorgesetzter von Nissan. Ich bin erst am nächsten Tag mit meiner Frau auf die Wache gegangen. Aber da sagte die Polizei, wir hätten telefonisch um Rat gebeten. Wir dachten, was soll das denn? Will die Polizei etwas vertuschen? Oder hatten die vielleicht gar kein Protokoll aufgenommen?
Eltern und Anwalt beschließen, die Sache öffentlich zu machen.
Unser Anwalt sagte, auch um die Gefühle ihres toten Sohnes zu ehren, ist es besser, großes Tamtam zu machen und die Presse zu informieren, damit eine breite Öffentlichkeit das mitbekommt. Und so haben wir eine Pressekonferenz veranstaltet.
Wir konnten der Polizei nachweisen, dass sie Informationen verborgen hat. Masakatsu hatte einen alten Schulfreund. Er arbeitete ebenfalls bei Nissan und wohnte im gleichen Wohnheim. Er wurde auch von den Tätern bedroht und sollte ihm Geld leihen. Er sah, dass Masakatsu geschlagen worden war. Masakatsus Blick war orientierungslos und er zeigte fast keine Reaktion mehr. Daraufhin ging dieser Freund mit einem Vorgesetzten zur Polizei und meldete das. Aber das wurde von der Polizei verheimlicht. Als ich bei der Polizei fragte, warum man mir diese Zeugenaussage nicht früher mitgeteilt habe, antwortete man mir, ohne mit der Wimper zu zucken, Sie haben uns ja nicht danach gefragt. Da blieb mir der Mund offen stehen.
Auch die verhängnisvolle Fehlreaktion des Polizeibeamten bei Masakatsus letztem Anruf wollte man nicht auf sich sitzen lassen. Auf einer eilig einberufenen Gegenpressekonferenz behauptete die Polizei, das Gespräch mit dem Sohn sei nicht schon dann abgebrochen worden, als sich der Polizeibeamte zu erkennen gab. Vielmehr habe er das Handy an Masakatsus Mutter weitergegeben. Sie habe dann mit scharfen Worten auf ihren Sohn eingeredet. Da erst sei aufgelegt worden. Im Übrigen habe man die Eltern bei ihrem letzten Besuch auch nicht angeschnauzt, sondern nur kameradschaftlich mit »Na, was gibt's denn heute?« begrüßt. Doch auch die Eltern von M und U bestritten die Polizeiversion und bezeugten, dass die Mutter überhaupt nicht ans Telefon gegangen war.
In der späteren Stellungnahme der Präfekturpolizei steht nun, es ist anzunehmen, dass die Aussage der Eltern auch richtig sein könnte. Sie haben ihre Schuld immer noch nicht unmissverständlich zugegeben. Nur eine solche Stellungnahme war ihnen zu entlocken. Nicht zugeben wollen, das ist die Realität bei der Polizei. Ich sah die Täter im Prozess. Fett waren sie geworden. In zwei Monaten 7 Millionen Yen erpresst. Das sind etwa 140.000 Mark. Davon schwemmt man auf. Sie haben die 7 Millionen zusammen verbraucht. Man kann essen und trinken, so viel man will. Glücksspiel haben sie gemacht und im Puff waren sie wohl auch. Wir haben alle Schulden zurückbezahlt.
Im Prozess stellte sich heraus, dass M und U zunächst selber vom Polizistensohn H erpresst worden waren. Als sie schließlich kein Geld mehr auftreiben konnten, zwang H sie, ein anderes Opfer zu suchen. U schlug Masakatsu vor, dessen Gutmütigkeit ihm aufgefallen war. Das Gericht wies den jüngsten der Täter, den 16-jährigen Oberschüler, auf unbestimmte Zeit in eine Besserungsanstalt ein. M bekam eine Jugendhaftstrafe zwischen 5 und 10 Jahren. U wurde zu einer unbegrenzten Jugendstrafe verurteilt. Der Haupttäter H erhielt lebenslänglich.
Dass man ein lebenslänglich bekommt, wenn man ein Menschenleben vernichtet hat, bedeutet, dass man in etwas über 10 Jahren wieder herauskommt. Das ist doch unerträglich. Das Gesetz lässt bei Jugendlichen keine Todesstrafe zu. Wenn die Täter nur eine so kurze Zeit im Gefängnis bleiben, wünscht man sich schon, sie so zu behandeln, wie einem zumute ist. Und da sie unseren Sohn umgebracht haben, wünscht man ihnen auch den Tod. Wenn sie entlassen werden, kommt ihr ursprünglicher Charakter wieder zum Vorschein. Sie wissen, wo wir wohnen. Aber wir, die Opfer, werden nach japanischem Recht nicht benachrichtigt, wenn sie rauskommen. So wie die denken, habe ich Angst, dass sie sich in den Gedanken verrennen können. Ich habe so lange im Gefängnis gelitten und eine harte Zeit gehabt. Und die sitzen hier und haben es sich gut gehen lassen. Ich habe Angst, dass die uns das übel nehmen und sich an jemanden aus unserer Familie rächen.
Der Fall des ermordeten Masakatsu Sudo erregte in Japan ungeheures Aufsehen. Das hatte nicht nur mit der unerklärlichen Passivität der Polizei und ihren diversen Vertuschungsversuchen zu tun. Der Fall brachte nur ein Fass zum Überlaufen. Mit Bestechungs- und Drogenskandalen sichert sich die Polizei immer wieder einen prominenten Platz in den Nachrichten. Skandale werden als behördeninterne Probleme behandelt, welche die Öffentlichkeit nichts angehen.
Die
Wir haben unzählige Male die Polizei ersucht, auf die Frage zu antworten, was für ein Vorurteil sie dazu bewogen habe, nichts zu tun. Aber sie schützen sich. Sie blocken und es kommt keine richtige Antwort. Wenn man sich vor Augen führt, wie es in Japan ist, dann ist es eine Riesenanmaßung, dass Bürger die Polizei verklagen. Aber wir wollen beweisen, dass man so etwas bis zum Ende durchziehen kann. So lange, bis wir Genugtuung haben. Wir wollen ein Schuldeingeständnis der Polizei, um es anderen Leuten, die in Zukunft Ähnliches erleben könnten, leichter zu machen.
Das Verhalten der Beamten erregte solchen Unmut, dass sich die Polizei der Präfektur Tochigi gezwungen sah, eine Untersuchung einzuleiten. Auf einer Pressekonferenz schlug Polizeichef Shiro Hidoata jedoch einen großen Bogen um eine klare und unmissverständliche Darstellung des Sachverhalts. Er räumte aber ein gewisses Maß an Schuld seitens der Polizei ein und erklärte die Angelegenheit damit für erledigt.
Es kamen aus dem ganzen Land unglaublich viele Anrufe aus Mitgefühl, aber es waren zu viele. Aber es ist natürlich unhöflich, das Gespräch einfach abzubrechen. Deswegen konnten wir nicht als Erste auflegen und nur die andere Seite bitten, das Gespräch zu beenden. Dann gab es auch ein extremes Beispiel. Jemand sagte uns, wir könnten die Täter zu Tode fluchen. Jemanden mit einem Fluch zu belegen, ist nämlich nicht strafbar.
Der Druck der Öffentlichkeit war so stark und die von der Familie vorgebrachten Beschuldigungen so massiv, dass ein Disziplinarausschuss der Polizei den Fall weiter untersuchte. In der abschließenden Stellungnahme entschuldigte man sich bei den Eltern. Man gestand in geschliffenen Formulierungen zu, dass man nicht genügend Rücksicht auf die Gefühle der Familie genommen habe, dass die Handhabung des Falles zum Teil unangemessen gewesen sei. Warum man aber nichts unternommen hatte, um Masakatsu zu retten, darüber schwieg sich auch dieser Bericht aus. Das war Wasser auf die Mühlen der Sudos.
Am Anfang haben wir geplant, dass die Polizei den Fall noch einmal untersucht, mit dem Ziel und Wunsch, dass sich der Polizeiapparat ändert und sich so etwas nicht wiederholt. Aber jetzt hat sich unsere Richtung geändert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens eine Staatshaftungsklage. Aber die geht nur, wenn grobe Fahrlässigkeit bei den Polizisten vorliegt. Und das ist bei Beamten sehr schwer nachzuweisen. Die zweite Möglichkeit wäre, dass die Haltung der Beamten einen Straftatbestand erfüllt. Das prüfen wir jetzt noch.
Die Kommission für öffentliche Sicherheit der Präfektur Tochigi zog disziplinarische Konsequenzen aus dem Fall. Präfekturpolizeichef Shido Iwata wurde offiziell ermahnt. Der verantwortliche Abteilungsleiter der Polizeistation Ishibashi wurde für 2 Wochen vom Dienst suspendiert. 8 anderen beteiligten Beamten wurde das Einkommen um 5-10% gekürzt. Für die Dauer 1 Monats.
Die Disziplinarmaßnahmen waren eine reine Formsache. Wenn einer stirbt, 2 Wochen vom Dienst suspendiert. Das sind ja Sommerferien.
Natsuyasumi desu.
Die Autoren ersuchten die Polizei in Tochigi um ein Interview zum Fall von Masakatsu Sudo. Es wurde abgelehnt. Begründung: Einzelnen Pressevertretern gewähre man grundsätzlich keine Interviews und zum Fall Sudo sei bereits alles gesagt worden. Schlusssatz des Abschlussberichts der Kommission für öffentliche Sicherheit: Wir beten für das Seelenheil des verstorbenen Masakatsu Sudo.
Kein Freund, kein Helfer. Protokoll einer japanischen Entführung. Feature von Malte Jaspersen und Yuki Kowalski. Es sprachen Martin Engler, Yuki Kowalski und Malte Jaspersen. Ton Steven Erickson. Regieassistenz Jadwiga Stavny. Regie der Autor. Produktion Deutschlandradio Berlin 2001.